Liebe Gemeinde, liebe Freunde, es soll ja Leute geben, die unterhalten sich gern über solche Missstände, die sie ohne größere Probleme anderen Leuten anlasten können. Das hat ja immer den Vorteil, dass man seinen Frust ungebremst und unüberlegt ablassen kann, ohne auch nur in die Nähe einer Mitverantwortung zu kommen. Und das hört sich dann so an, beispielsweise. Also die Predigt war heute viel zu lang. Und vor allem war sie langweilig. Wofür kriegt der Pfarrer eigentlich sein Geld? Und der Kirchenkaffee, du, der hat geschmeckt wie lauwarmes Abwaschwasser. Oder die Ärzte wissen auch nicht so richtig, was sie wollen. Nicht wahr? Soll man sich nun gegen die Schweinegrippe impfen lassen oder nicht? Hast du gegenüber dieser Grippe mehr Schwein mit Impfung oder ohne? Oder die Politik plant eine Gesundheitsreform, bei der alle Zusatzkosten den Patienten aufgebrummt werden. Da kannst du mal sehen, wie schnell dir hier die Wurst vom Teller gezogen wird von diesen Klientelpolitikern. Also, das sind ja nur Beispiele. Ich will ja nur sagen, diese Art von Gesprächen findest du ohne Ende. Und in manchen Fällen erleben diese Art von Gesprächen sogar noch eine Zuspitzung, indem bestimmte Leute ihre eigenen Stärken mit den Schwächen anderer Leute vergleichen. Das kommt auch vor. Das Ergebnis liegt dann immer auf der Hand und das hört sich so an. Also die Küche von Schwester XY sieht aus wie bei uns der Keller. Da ist sie nun schon den ganzen Tag zu Hause, aber kriegt das nicht geregelt. Das könnte mir nicht passieren. Also bei mir hat alles seinen Platz. Oder weißt du noch, wie der Herr M. seine Frau angefaucht hat? Also mit diesem Vollblut-Choleriker möchte ich nicht verheiratet sein. Wie gut haben wir es doch in unserer Ehe. Stimmt's, Angie? Übrigens habe ich gestern gehört, dass der seine Arbeit verloren hat. Ich wünsche ihm ja nichts Böses, aber ich sage dir, das ist die Strafe. Diese Aufzählung ließe sich noch ganz lange fortsetzen. Schuld sind immer die Verhältnisse, die Ärzte, die Politiker und manchmal sogar der Pfarrer. Die eigene Lebensweise, das eigene Leben, steht bei dieser Art der Betrachtung nicht zur Debatte. Falsch ist das, was die anderen machen. Daher ist es doch gar kein Wunder, dass die Erneuerung unseres Lebens, die Belebung unserer Gemeinde und die missionarische Durchdringung unseres Umfeldes so schwer vorankommt. Ich habe mal festgestellt, als ich darüber nachdachte, dass diese Masche überhaupt nicht neu ist. Die hat es sogar schon zur Zeit Jesu gegeben. Und genau das lesen wir in Lukas Kapitel 13 ab Vers 1. Wir haben ja den Text in modernerer Übertragung schon gehört. Das heißt also, da kommen ein paar Leute zu Jesus und verwickeln ihn in ein Gespräch, was genauso läuft wie das, was ich eben skizziert habe. Es kamen aber einige, die berichteten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Was war passiert? Pilatus hatte einige Galiläer, wahrscheinlich Zeloten, töten lassen und hat ihr Blut mit dem Blut ihrer Opfertiere vermischt. Die waren nämlich gerade auf dem Weg zum Tempel, um dort ein Opfer zu bringen. Und darüber wollten nun die Leute mit Jesus reden, denn er war ja auch ein Galiläer, aufgewachsen in Nazareth. Er war einer von ihnen. Übrigens, nach jüdischem Verständnis war das nicht nur ein feiger Mord, sondern auch ein Frevel, weil die an Gott zugeeigneten Gaben jetzt sozusagen beseitigt wurden. Gott wurde beklaut. Das war ein Sakrileg. Doch Jesus sieht in einer Diskussion, die sich ausschließlich um die Schuld anderer Leute dreht, überhaupt keinen Nutzen. Deshalb macht er seinen Gesprächspartnern drei wichtige Aspekte klar, über die ich jetzt heute auch reden möchte. Er spricht über das Versäumnis echter Buße, das ist Gericht. Er spricht über den Maßstab echter Buße, das ist die Frucht. Und er spricht über die Dringlichkeit echter Buße, das ist die Mühe des Weingärtners. Ich fange mal mit dem ersten Punkt an, das Versäumnis echter Buße. Die Leute kommen also zu Jesus, um mit ihm über irgendetwas Drittes, sie nicht unmittelbar Betreffendes zu diskutieren. Und genau dort macht Jesus nicht mit. Da steigt er aus. Die Diskussion nimmt er gar nicht an. Ja, was sagt er denn? Er sagt, haben die getöteten Galiläer etwa mehr gesündigt als alle anderen Galiläer, in Klammern, als ihr? Antwort, nein. Weiter, später kommt nochmal so ein Thema auf. Da gab es mal einen Vorfall, da hat mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Baumaßnahme stattgefunden. Man hat bei der Siloa-Quelle unterirdisch die Wasserzufuhr, den Wassertunnel sozusagen verbessern wollen. Und dabei ist ein Turm der Stadtmauer eingestürzt und hat 18 Leute unter sich begraben. Dem ging es also genauso wie den Kölnern beim U-Bahn-Bau, wo das Museum zusammengerutscht ist. Und jetzt stellt Jesus dieselbe Frage, sind diese 18 schuldiger gewesen als alle anderen Einwohner von Jerusalem? Nochmal dieselbe Antwort, nein. Die doppelte Verneinung ist in diesem Text ganz wichtig. Und nun stellen wir uns die Frage, was hat denn das zu bedeuten? Was sollen wir denn daraus lernen? Was hat denn Jesus hier zu sagen über das Thema des Versäumnisses echter Buße? Erstens weist er einen Richtgeist zurück, der uns immer wieder überfällt und prägt. Juden glaubten nämlich, das Schicksal eines Menschen hat seine Ursache in seiner Schuld vor Gott. Also die, die das betroffen hat, die haben irgendwas auf dem Kerbholz und werden bestraft. Das verneint Jesus. Er sagt, niemand hat größere Sünde, weder die Betroffenen noch ihr. Und da rührt er an einem für uns auch wunden Punkt. Denn so oft passiert es, dass wir uns erheben über andere Menschen, ohne es zu merken. Wir bescheinigen uns selbst in solchen Vergleichen, wo die anderen schlecht und wir gut rauskommen. In solchen Vergleichen bescheinigen wir uns selber eine überlegene Lebensführung, eine größere Reife im Glauben, einen umfangreicheren Erfahrungsschatz, ein höheres charakterliches Niveau, eine stabilere Ehe und vieles mehr. Aber Jesus sagt was? Wer meint, dass er stehe, möge bitte zusehen, dass er nicht falle. Wer zu Jesus kommt, nur um über Missstände außerhalb seines persönlichen Lebens zu diskutieren, der kommt bei ihm nicht durch. Also so viel steht fest. Da ist es doch besser, wir werden ehrlich vor Gott. Jesus hat von seinen Gesprächspartnern erwartet, dass sie ihr Herz ihm öffnen und nicht nur eine virtuelle Diskussion vom Zaun brechen. Er hat erwartet, dass sie sagen, hey Jesus, meine Ehe ist krank. Wir haben uns kaum noch was zu sagen. Oder es gibt da eine Beziehung neben meiner Ehe. Oder er hat erwartet zu sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, meine Identität ist im Eimer. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wer ich bin und wohin mein Leben steuert. Das ist alles verrutscht. Ich habe keine Ahnung mehr. Oder ich kann bestimmte Beleidigungen nicht vergeben, die ich erlitten habe. Mich quält das Tag und Nacht. Oder mich lähmt die Unversöhnlichkeit mit einer bestimmten Person aus meiner Nähe. Wer so kommt, dass die eigene Schuld auf den Tisch gerät, der erlebt die Liebe Gottes. Der erfährt, dass das Kreuzesgeschehen etwas ist, das uns zurechtbringen will, das unsere innere Lage gewissermaßen verändern möchte. Der erlebt die Liebe Gottes. Wie sagt der Herr, wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt Paulus, ist er treu und gerecht, Jesus, dass uns die Sünde vergibt. Aber man muss bekennen. Oder das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Die innere Schwachheit, das innere Unvermögen, die Ohnmacht wird der Herr immer mit seiner Liebe umspannen und wird das, was geknickt ist, wieder stabil machen in meinem Leben. Oder wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht hinauswerfen. Das steht fest. Da kommt ein zweiter Punkt dazu, der uns sozusagen die Verweigerung, das Versäumnis echter Buße vor Augen führt, dass der Herr deutlich macht, ohne Buße kommt jeder ins Gericht. Er sagt, ich sage euch, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Hier redet Jesus vom endzeitlichen Gericht. Hier redet er davon, dass wir Rechenschaft abgeben müssen vor unserem Schöpfer und Erlöser. Und er sagt, ohne Buße kommt da keiner durch. Das Gerede über andere Leute, über Dritte, erhöht nämlich nur die geistliche Resistenz gegenüber dem Bußruf des Heiligen Geistes. Das ist das Thema. Da wird man resistent, unempfänglich. Da kannst du Predigt über Predigt hören, das prallt an dir ab. Wie ein Stein, der am Flussbett liegt, den kannst du aufknacken, der ist innen trocken. Obwohl er den ganzen Tag im Wasser liegt. Das sind die Probleme. Wir stumpfen ab. Wir verweigern uns dem Licht Gottes. Und so hat es eine ganze Gemeinde in der Offenbarung getan. Ich rede von Laodicea. Von der sagt Jesus, du brauchst Augensalbe, damit du dich in meinem Licht richtig sehen kannst. Das Versäumnis der Buße bedeutet nämlich, dass unser Leben verschmutzt, verdreckt, dass sich die Sünde beheimatet und dort ihre Infektionsquellen entzündet. Da ist die Schweinegrippe nichts dagegen. Geistliche Lebensfunktionen fallen aus. Ich bin ja froh, ich hatte jetzt mein Auto zur Reparatur und das war so eine vorgegebene Durchsicht und da haben sie die Bremsflüssigkeit gewechselt. Stell dir mal vor, du hast die alte Bremsflüssigkeit drin, du kannst gar nicht richtig anhalten mit deiner Kiste. Da segelst du hinten drauf bei einem. Und manchmal ist es in unserem Leben genauso, da haben sich geistliche Lebensfunktionen verbraucht. Unser Gebet hat sich verbraucht. Unsere Hingabe an Jesus hat sich verbraucht. Unsere Liebe und unsere Leidenschaft, seinen Willen zu tun, hat sich abgeflacht. Ist weniger geworden, ist ritualisiert. Die Beziehung zu Brüdern und Schwestern in der Gemeinde ist ritualisiert. Hallo, wie geht's denn? Ja, gut. Ja. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Versteht ihr das? Das sind die Nöte. Und das hat etwas mit diesem Text zu tun. Das Versäumnis der Buße führt zum Gericht. Aber noch etwas ist wichtig. Jesus hat in diesem Text den Leuten deutlich gemacht, diese politischen Ereignisse, der Tod der Galiläer und das Einstürzen dieses Turmes, waren ja politische Sachen, die hätten damals in der Zeitung gestanden, diese Dinge, die haben, sagt Jesus, für euer Leben eine Bedeutung. Und jetzt wird's spannend. Es gibt nämlich ganz verschiedene Wege, wie Gott mit uns reden möchte. Er tut es manchmal unmittelbar, durch sein Wort natürlich, auch in der Gemeinde. Aber er tut es auch durch Zeichen. Er sagt, so wie die umgekommen sind, so werdet ihr vielleicht auch umkommen, wenn ihr nicht Buße tut. Das ist ein Zeichen. Prophetie wird immer als etwas Unangenehmes empfunden, weil sie immer, die Prophetie, einen Zusammenhang zwischen einer Sache, die sich ereignet, und unserem Leben herstellt. Prophetie heißt immer, Gott führt eine Botschaft in dein Herz rein. Und meistens ist das eine Sache, die uns nicht weiterschlafen lässt, die uns wachrüttelt. Und wir alle kennen das Unglück von Nachterstedt, ja, wo so ein ehemaliger Tagebau, der schon als See geflutet war, plötzlich in sich zusammenrutschte und da ist eine Haushälfte runtergesegelt und ein paar Leute waren drin. Da kann man sagen, jetzt reden wir mal darüber, das geht uns ja nicht an, denkst du? Da sagt der Herr, wenn du auf materielle Sicherheiten vertraust, bist du am Ende. Das ist die Botschaft. Wenn du dich auf dein Häusle und deine äußeren Sicherheiten verlässt, kann es dir passieren, du verpasst das Entscheidende. Oder denken wir an den Tod des Nationaltorhüters Robert Enke. Ich sehe noch diesen Sarg und dieses ganze Stadion voller Leute. Und was war die Message? Ich sage es mal auf einen Satz, es war vieles drin, aber ich will mal eine Sache herausgreifen. Fußball ist nicht alles. Wie viele kleben am Fußball als einer Ersatzreligion? Wie vielen ist das Fußballspiel wichtiger als manch andere Veranstaltung? Und jetzt kommt so ein Weckruf zu Leuten, die allesamt niemals in eine Kirche gehen würden. Und der Herr sagt, das ist nicht alles. Denk über dein Leben nach. Da ist doch eine Botschaft für uns alle drin. Wie oft verkleistern und verkleben wir uns an Dingen, die uns von Gott wegführen? Ich habe nichts gegen Fußball, ich sehe mir selber gerne ein Fußballspiel an. Aber wenn es zur Sucht und zur Abhängigkeit wird, bist du im Straßengraben. Oder denken wir an diese Schärfe dieses Wortes. Jesus nimmt hier eine messerscharfe Analyse vor. Er mildert nichts ab. Er stellt eine Beziehung zu unserem Leben her. Die Liebe Gottes wird nur verstanden, wenn der Ernst der Lage, der Ernst des Gerichtes verstanden wird. Mensch, du hast nicht endlos Zeit, dein Leben in Ordnung zu bringen. Versteh das doch. Wir hatten in Leipzig gab es eine archäologische Ausgrabung, weil da ein Haus gebaut werden sollte. Eine Frau, die jetzt in diesem Team der Ausgrabungsmannschaft mit drin war, die hat dort normal ihre Arbeit verrichtet. Plötzlich stürzt da so eine Mauer ein und begräbt sie unter sich. Die Frau war tot. Weißt du, wie viel Zeit du hast? Dein Leben in Ordnung zu bringen, dich zu versöhnen, mit Gott ernst zu machen, ihm dein Leben ganz zu übereignen und diese abgeschliffenen, ritualisierten Vorgänge in seinem Licht erneuern zu lassen. Gott wirbt um dich, weil er dich wirklich liebt und nicht möchte, dass du im Minus landest. Und im Angesicht des Kreuzes, das auch eine Gerichtshandlung ist, wird die Liebe Gottes, die er zu dir hat, erst richtig erkennbar. Zweitens, der Maßstab echter Buße, Frucht. Er sagte ihnen aber dies Gleichnis. Jesus schließt unmittelbar an und will den Gedanken, den er ihnen verklickert hat, nochmal richtig deutlich machen. Er sagt, das ist wie ein Feigenbaum, der in einen Weinberg gepflanzt wurde. Und was sucht man an einem Feigenbaum? Seine Blätter, seinen Schatten, nix. Man sucht Frucht. Gott sucht in deinem Leben nach einer Sache. Und die heißt Frucht. Danach sucht er. Nicht nach Blätterwerk und ein bisschen Firlefanz, sondern er sucht nach dem, was sein Reich voranbringt in deinem Leben. Nicht wahr? Und die Frucht des Geistes, wie sie uns in Galater 5, Vers 22 beschrieben ist, fängt zunächst erstmal mit Liebe an. Liebst du deine Nächsten? Liebst du deine Gemeinde? Liebst du diejenigen, die dir gar nicht so sympathisch sind, weil die Liebe Christi in dir die Grenzen erweitert? Oder ist da die Grenze? Oder gibt es da ein paar Typen, die du am liebsten von hinten siehst? Wie ist das einfach auch mit der Freude? Ist der Glaube für dich Mühe? Anstrengung? Oder ist es für dich vielleicht eine Freude? Wo der Heilige Geist ist, da ist Freude, auch wenn wir in der Arbeit sind. Wie ist es mit Treue? Bist du treu deinem Ehepartner, deiner Ehepartnerin? Ich meine auch im Kopf, nicht nur äußerlich. Oder ist da ein Müllhaufen entstanden? Es gibt so viele Leute, die surfen im Internet auf den falschen Seiten und dröhnen sich die Birne zu mit irgendwelchen pornografischen Mist. Und dann wundern sie sich, wenn sie zerbrochen im Gottesdienst sitzen, weil einfach das geistliche Leben nicht mehr vorankommt. Ja, das ist doch klar. Bei so viel Müll und Dreck, da fällt manches Getriebe aus. Der Herr sagt in Apostelgeschichte 11, Vers 18, dass Buße eine Gabe Gottes ist. Mensch, Buße ist nicht immer zu deiner Verfügung. Die Zeit der Buße ist eine Zeit der Gnade, wo Jesus Christus als der gute Weingärtner zu dir kommt, um an deinem Leben zu arbeiten. Das ist doch die Botschaft. Da müht er sich um dich. Da kämpft er um dein Herz. Da sucht er den Einfluss der Finsternis in deinem Leben zu überwinden. Buße, wo sie geschieht, löst immer Freude im Himmel aus. Weil das Reich Gottes dann zunächst mal bei dir durchspricht. Da, wo du bist, wo du lebst. Und die Schrift sagt, Buße muss gepredigt werden. Matthäus 3, Vers 8, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Buße wirkt sich aus. Man kann nicht sagen, ich habe mal so Buße getan und es tut sich nichts in deinem Leben. Das ist doch Käse. Das kannst du doch abhaken. Wo Buße echt geschieht, da merken alle Menschen, die mit dir zu tun haben, etwas davon. Buße hat eine gewaltige Auswirkung. Sie entmachtet die Sünde und die Einflüsse des Teufels in deinem Leben. Was für eine Auswirkung. Buße bringt dich in eine Erfahrung der Macht und der Kraft des Kreuzesgeschehens ein. Da erlebst du Jesus nicht nur als Information, Jesus als Person, Jesus als fernes Glaubenssymbol, sondern da kommt die Kraft Gottes zu dir. Buße bedeutet, dass dein Herz gereinigt wird, dass es erneuert wird, dass du ein Fundament hast. Buße bedeutet, dass dein inneres Leben gesund wird und diese kranken Abläufe beendet werden. Entweder in der Form, ich bin nichts wert, ich tauge nichts, ich bin der allerschwierigste aller Menschen, diese Selbstmitleidstour, oder eben, ich bin besser als andere, ich kann mehr und dieses ständige Vergleichen. Was denkst du, was das für Kräfte kostet? Wie das anstrengt? Beides. Und wo der Herr zu dir kommt, bringt er das in Ordnung. Geistliche Autorität wird dir verliehen, sodass wir ohne Manipulation anderer auskommen. Was das alleine für eine Veränderung ist, das kann man gar nicht genug beschreiben. Dein Leben wird neu eingeordnet in die Pläne Gottes. Und die Demut entsteht in unserem Herzen, der die Verheißung gegeben ist, dass sie Gottes Gnade empfängt. Was für ein Programm! Was für Möglichkeiten! Was für Veränderungen sind möglich! Wenn nur das eine zustande kommt, die Umkehr. Und letztens, die Dringlichkeit echter Buße. Da geht also der Weingärtner zu diesem Feigenbaum und stellt fest, da wächst nichts. 3 Jahre ohne Frucht. Der klaut mir die Nährstoffe, den hau ich um. Das Fällen des Baumes ist in der Heiligen Schrift immer eine symbolische Beschreibung für das Endgericht. Johannes der Täufer hat ja gepredigt, die Axt ist bereits an die Wurzel gelegt. Da haben wir dasselbe Bild. Das heißt, das ist eine Beschreibung der Lage unseres Lebens vor Gott ohne Buße. Da ist die Axt an die Wurzel gelegt. Aber es gibt die Fürsprache des Weingärtners, die Fürsprache von Jesus, der sagt, lass ihn doch noch ein Jahr. Du ahnst ja gar nicht, wie sehr Jesus um dich bemüht ist. Da machen wir uns keine Vorstellung. Was der sich ausdenkt, was der anstellt, was der lostritt, um bei dir durchzudringen. Was da losgeht im Himmel. Der Weingärtner, der muss erstmal das Unkraut entfernen. Das macht Jesus bei uns allen auch. Er will die kleinen Sünden jäten, damit die Nährstoffe wieder zur Frucht in unserem Leben werden. Damit das Wort Gottes, das Gebet, die Gemeinschaft wieder Frucht bringen und ich die Kraft für ein Zeugnis in meinem Alltag erhalte. Ich andere Menschen unter der Maßgabe des Evangeliums betrachte, des Missionsbefehls. Er düngt mich. Es gibt geistlich dichte Zeiten, wo Jesus Brüder und Schwestern zu dir sendet, die ihre Hände auf dich legen, die für dich beten, die deine Gebetsanliegen übernehmen und für dich in die Bresche springen. Das alles macht Jesus, um bei dir Frucht hervorzubringen. Das ist Mühe. Und er bewässert natürlich auch diesen Baum. Das Wasser ist immer ein Bild für den Heiligen Geist, der alles versucht, um dein Herz zu erreichen. Gott schickt Boten zu dir, damit sein Reden zu deinem Herzen vordringt. Er rettet dich aus persönlichen Notlagen und erhört deine Gebete und tröstet dich in deinem Leid. Er lässt Gottes Wort zu dir kommen. Jesus ist bemüht, in deinem Leben Frucht hervorzubringen. Weißt du warum? Weil es um das Endgericht geht. Ohne Frucht kommt Gericht. Das ist das Thema. Und da wird gar nicht drum herum geredet, um den heißen Brei. Die Echtheit des geistlichen Lebens zeigt sich nicht in Leistungen. Das will ich deutlich sagen. Es geht nicht um Leistung. Frucht ist etwas, das natürlich wächst, ohne den Leistungsgedanken bemühen zu müssen. Frucht ist etwas, das dadurch aus dir hervorwächst, weil du mit Jesus Christus verbunden bist und weil diese Verbindung eine direkte ist und nicht nur eine Wackelkontaktbeziehung, die mal funktioniert, wie der Fernseher meiner Tante, der funktioniert mal, dann 3 Tage nicht und dann funktioniert er wieder. Also das kannst du abhaken. Jesus sagt, es ist dringlich. Und von daher möchte ich jetzt Folgendes machen. Ich sage dir, der Herr ruft dich. Er möchte reinigen. Er möchte, dass die Liebe Gottes viel Raum in deinem Leben hat. Aber da musst du dich entscheiden. Da kann man nicht sagen, ich lasse den Pfarrer mal reden, mal sehen, was der so, wenn der hier fertig ist, und dann gehe ich mal nach Hause. Und wenn eine Woche vergangen ist, da hole ich mal was vor und denke mal drüber nach. Da ist doch die Stunde schon abgelaufen. Sondern der Herr fragt dich jetzt, willst du heraustreten aus deinem Leben? Willst du nicht sagen, Herr, ich übereigne mich dir neu? Ich will neu die Dinge, von denen ich erkannt habe, dass sie schmutzig sind in meinem Leben. Die will ich zu dir bringen und das will ich jetzt tun. Für alle die, die heute Morgen verstanden haben, dass Jesus sie zur Buße ruft, machen wir jetzt Folgendes. Ich bitte mal den Organisten da oben, seine Pfeifen zum Erklingen zu bringen, und zwar im Blick auf das Predigtlied. Und es wird jetzt nur intoniert. Und wer von euch sagt, ich habe verstanden, ich muss einen Schritt gehen, ich muss einen Schritt auf Jesus zugehen, der kann es symbolisch so tun, dass er aus seiner Bankreihe raustritt und hier vor sich hinstellt. Danach ist ein leises Gebet möglich, ein stilles Gebet, und wir sprechen ein allgemeines, gemeinsames Bußgebet. Wer das verstanden hat, den bitte ich während dieser Intonation hier nach vorn zu kommen, dass wir gemeinsam beten.
Kann ich so laut sprechen?
Ich hoffe, Sie verstehen mich alle. Ich will jetzt nicht die uns fürchten, aber wir stellen uns hier in einem Kreis auf. Kommen Sie nach vorne. Zögern Sie nicht. Die Stunden Gottes darf man nicht verpassen. Das ist eine Wahrheit, die in allen Erweckungsbewegungen, die ich kenne, jemals Bedeutung hat. Das weiß ich ja nicht. Zögern Sie nicht, kommen Sie nach vorn, aber wenn ich hier rede, können Sie immer noch kommen. Wir wollen es jetzt so machen, dass jeder ein stilles Gebet nur noch ein Gebet sprechen, was ich Satz für Satz vorspreche, wie in einer Liturgie, und wo ich Sie alle bitte, es bitte laut nachsprechen. Ja, so wollen wir es machen. zunächst eine kurze Stille, wo jeder sein Bekenntnis still zu Jesus emporsenden kann. Wollen wir gemeinsam beten. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir.
Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir.
Und ich bekenne dir die Sünde meines Herzens.
Und ich bekenne dir die Sünde meines Herzens.
Ich bin schmutzig geworden.
Ich bin schmutzig geworden.
Aber dein Blut reinigt mich.
Aber dein Blut reinigt mich.
So nehme ich jetzt Zuflucht zu deinem Kreuz.
So nehme ich jetzt Zuflucht zu deinem Kreuz.
Und bitte dich ganz herzlich.
Und bitte dich ganz herzlich.
Tritt neu in mein Leben.
Tritt neu in mein Leben.
Reinige mich.
Reinige mich.
Heilige mich.
Heilige mich.
Sondere mich ab für deinen Dienst. Und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist.
Und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist.
Und tu du mit mir, wie dir gefällt.
Und tu du mit mir, wie dir gefällt.
Ich möchte dich lieben.
Ich möchte dich lieben.
Mit meinem ganzen Herzen.
Mit meinem ganzen Herzen.
Mit meiner ganzen Seele.
Mit meiner ganzen Seele.
All meinem Verstand.
Mit all meinem Verstand.
So ergreife mich neu.
So ergreife mich neu.
Und ordne mich ein in deine Pläne.
Und ordne mich ein in deine Pläne.
Ich vergebe allen denen.
Ich vergebe allen denen.
Die mich verletzt haben.
Die mich verletzt haben.
Und ich bitte um Vergebung.
Und ich bitte um Vergebung.
Wo ich andere verletzt habe.
Wo ich andere verletzt habe.
So komm zu mir, Herr Jesus.
So komm zu mir, Herr Jesus.
Und gieße deine Liebe aus.
Und gieße deine Liebe aus.
Dass ich meinen Nächsten neu lieben kann.
Dass ich meinen Nächsten neu lieben kann.
Auch meinen Feind.
Auch meinen Feind.
Und erfülle diese Kirche mit deinem Heiligen Geist. Amen.
Amen.
Amen. So nehmen Sie bitte wieder Platz.
Sei es mir gestattet, noch ein kurzes Gebet zu sprechen. Herr Jesus, was immer an Not, an Herausforderung, an Last hier in dieser Gemeinde da sein sollte, du bist die Antwort. Dein Kreuz ist der Ort der Erlösung und der Lösung. Wir beten darum, Herr Jesus, dass die Schwellen niedrig werden und viele Menschen hier hereinkommen, die dich noch nicht kennen. Und dass das Licht zunimmt, die Freude an dem Evangelium und die Leidenschaft für die, die noch außerhalb deiner Liebe leben. Jesus, gib einen Aufbruch der Gnade, einen Aufbruch deines Sieges hier an diesem Ort. Vater, im Namen deines lieben Sohnes beten wir. Amen.